Ich möchte euch heute mit in die Jüngerschaftsschule wieder hineinnehmen vom Markus-Evangelium. Normalerweise habe ich hier meinen Computer und das ist ein Mac. Und ein Mac, der funktioniert immer, es sei denn, man spielt damit. Und das habe ich gemacht. Jetzt wollte er die Präsentation nicht starten. Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich habe vorhin noch mal versucht zu gucken, aber so schnell geht das nicht. Lobpreis war wichtiger wie das Spielen mit dem Mac während dem Lobpreis. Ich wollte Gott anbeten, weil er ist das Zentrum. Nichts gegen euch, aber wenn Jesus nicht hier wäre, dann könnten wir auch einen Taubenzüchterverein aufmachen. Das käme auf Gleiche raus und dann müsste ich ein paar Witze erzählen und ihr würdet nachher die Witze behalten oder nicht. Dann würde ich euch nur unterhalten. Aber ich möchte ja mit Jesus, mit euch zusammen sein, dass er uns berühren kann. Das ist auch Gottesdienst. Und so habe ich mich während dem Lobpreis immer wieder entschieden, sag nichts daher, Jesus, jetzt sollst du alle Ehre bekommen. Jetzt bin ich wegen dir hergekommen und nicht, weil ich Pastor bin. Und nicht, weil Mac nicht funktioniert oder so. Ich will mich darüber jetzt nicht ärgern. Es gibt so viele Dinge. Und so, denke ich mal, müsst ihr heute ein bisschen mehr zuhören, wenn ich mit euch in die Jüngerschaftsschule gehe. Ihr könnt nicht heimlich den Text mitlesen, während ich von hier vorne rede. Also, wir gucken mal. Ich nehme euch mit ins Kapitel 7 des Markus-Evangeliums. Wer liest noch immer kräftig Markus-Evangelium? Wir sind ja jetzt schon fast ein Jahr lang damit unterwegs. Wie oft hast du das Markus-Evangelium in der Zeit gelesen? Ich danke, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja, Mann, ich leihe mir... Na, lassen wir das jetzt. Ich nehme euch mit ins 7. Kapitel, weil das ist so richtig spannend, nicht? Das fängt ja an mit dem, was ihr das letzte Mal gehört habt, ob ihr Blutwurst essen dürft, ja oder nein. In jedem Hauskreis kommt diese Frage irgendwann, stimmt's? Hättest du Markus 7 gelesen und wärst du vor einer Woche hier gewesen, würdest du sagen, das kannst du unter Danksagung essen. Ich erinnere mich dran, wie ich meine Gruppe aus Amerikanern hier hatte und denen hatte ich erzählt, also ganz viel von dem Dönerfleisch, das kommt aus dem Schlachthof, was als Opferfleisch geschlachtet wird. Das wird dann als Döner verarbeitet. Daraufhin wollten die Amerikaner keinen Döner mehr essen. Und dann habe ich ihnen gesagt, nehmen wir mal an, während der Opfersache sind ganz viele Dämonen in den Döner reingekommen. Ja, also der ganze Döner, den du hast, der ist voller Dämonen, weil es ja Opferfleisch ist. Nicht? Dann sage ich, dann überleben die sogar noch den heißen Dönergrill. Dämonen können ja Hitze vertragen anscheinend, ja. Dann werden die in so ein Fladenbrot reingetan und dann kriegt sie Paul in die Hand. Und spätestens dann müssen sie weichen, weil der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Selbst wenn sie den Dönerspieß überlebt haben, aber die Amis haben trotzdem nicht gegessen. Das sah ich, meine Schwäche in der Verkündigung. Ja, wir haben das gelesen, ist ganz wichtig, die Speisegesetze. Jesus sagt, nicht was von außen reinkommt, was du isst, das geht nachher wieder durch die Toilette durch, sondern was aus deinem Herzen rauskommt, das ist das, wo Bosheiten herkommen und die ganzen komischen Dinge, die wir heute so erleben. Danach geht Jesus ein Stückchen weiter, dann kommt die Frau, die Ausländerin, die ein Kind hat, was von einem Dämon besessen war und die bittet ihn, dass ein Befreiungsdienst stattfindet. Und Jesus macht es wirklich. Er berührt das Kind nicht, er sieht das Kind nicht, aber das Kind wird vom Dämon befreit. Und dann kommt am Ende des Kapitels 17 diese Geschichte, die ich normalerweise immer nur in der Predigt als kurzes Beispiel streife. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es eine Herausforderung, darüber auch nochmal zu predigen. Und ich nehme euch jetzt in dieses Geschehen mit hinein. Es fängt an mit Kapitel 7, Vers 31. Dass Jesus das Gebiet von Tyrus verließ, er war also vom See Genezareth an die Mittelmeerküste gegangen, ganz schöne Strecke, hatte wahrscheinlich in Tyrus gepredigt. Dann ist er mehr in den Norden gegangen und kam über Sidon, macht also so einen Umweg wieder zurück zum See Genezareth und dann ist es Westbank, ich hoffe, ich verrate mich, vertue mich da nicht so, in das Gebiet der 10 Städte. Also ihr seht hier so den See Genezareth. da ist das Mittelmeer, so war das auf meiner Folie, die ich vorbereitet hatte. Nicht? Mittelmeer, Tyros, da oben Sidon, dann wieder zurück und dann hier so in das Gebiet der 10 Städte. Und da kommt er hin und dann bringen sie, so steht es dann weiter in Vers 32, Udo, du räumst das nachher wieder auf. Das waren die ganzen Kleiderbügel, die aus Schwäche da oben runtergefallen sind. Das ist Erdbeschleunigung. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitteten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hephatha, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über die Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht, sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Man kann natürlich jetzt sofort theologisch irgendwo die Frage stellen, ist es jetzt ein messianisches Zeichen gewesen, weil in Jesaja 35, 5 und 6 steht ja, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Also die Jünger in der Jüngerschaftsschule erleben leibhaftig, was Jesaja gesagt hat. Hammermäßig. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Jünger Tagebuch geführt hat. Tagebuch in der 4-Städte-Gegend, in der 10-Städte-Gegend. Jesus macht mal wieder Dinge, die kaum einer versteht, aber in Jesaja steht es ja schon mal geschrieben. Ob er der Messias ist, mit Frage. Aber ich habe mir gedacht, ich muss ja aus diesem Text für das Heute was lernen. Und so will ich mit euch einige Dinge einfach mal so kurz anbuchstabieren und dann noch mehr in das Jetzt und vielleicht auch in das Heute hineinspringen. Das Erste, ich würde euch fragen, kann Jesus Taubstumme heilen? Wer sagt ja? Okay, ich werde demnächst mal so einige herholen und dann lasse ich von euch für sie beten. Merkt ihr, ich habe mir das ja selbst vorgestellt. Wa? Ich habe gesagt, Paul, glaubst du, dass Jesus Taubstumme heilen kann, auch heute noch? Ja, sage ich, sagt er so innerlich die Stimme. Ich bring dir mal einen und dann kannst du mal gucken, wie viel du glaubst. Da dachte ich, naja, wer hatte sich vorher noch gemeldet? Vielleicht schicke ich ihn zu dir. Dürfen mal alle die vorkommen, die sich gemeldet haben? Und da stelle ich fest, was glaube ich wirklich? Ich halte das für wahr, genauso wie ich das für wahr halte, dass es ein schwarzes Loch gibt. Ja? So im Weltraum oder so. Nicht? Oder dass es einen Urknall gibt, das mache ich alles für wahr halten und so weiter. Nicht? Ich dachte, ich muss da noch mal was von Jesus lernen, wie das dann auch wirklich funktioniert. Stellen wir mal vor, wir hätten jetzt jemand, den Übersetzer von Phoenix bei den Nachrichten, ja? Ja? So, ihr kennt die Bewegung, die Gebärdensprache. Jesus in mir liebt dich, so irgendwie habe ich mal gelernt. Der erste Schritt für die Wunderheilung, das waren die Fürbitter. Hier steht in dieser Geschichte, dass sie diesen Taubstummen zu Jesus brachten. Und ich dachte, das muss ich lernen. Das muss ich wieder mutig lernen, dass man zu Jesus kommen kann. Ich muss wieder angeben mit ihm, dass Jesus der Heiland ist, nach Leib, Seele und Geist. Und ich stelle fest, hier bin ich sehr nachlässig geworden. Wenn ich zu unserem Gottesdienst einlade, dann würde ich doch sagen, ach, wir haben schöne Lobpreismusik. Unsere Band ist immer so gut hier vorne. Und dann predige ich ja und das ist immer gut. Ja, das nehme ich jetzt zurück. Birol predigt und da kannst du gerne mal kommen, da hörst du mal jemanden anders. Ja? Verstehst du? Ich gebe an, wir haben eine Kirche, die haben wir von der evangelischen Kirche gekauft. Wir haben eine Bücherstube oben, da geht nur niemand rein. Ja, verstehst du? Ich gebe immer mit der Gemeinde und mit dem Gottesdienst an. Ich muss lernen, wieder mit Jesus anzugeben. Wenn du gesund werden willst, komm zu Jesus. Das sind die Fürbitter. Und wenn du dann mal durch die Verwandtschaft gehst, wir hatten ja jetzt großen Verwandtschaftsbesuch, wir waren in England unterwegs, meine Frau und ich, und dann sehe ich die und dann habe ich auf dem Rückweg gesagt, ich könnte sagen, das und das und das und das und das ist in der Verwandtschaft nicht unbedingt so, wo ich jetzt sage, da macht der Jesus Freudensprünge drüber. Aber dann kam der Sohn und sagte, ja Paul, wie oft betest du denn dafür? Oh, sage ich, es gibt so viel Wichtiges, das verdränge ich immer wieder. Bringe ich die behinderten Menschen und behindert nicht nur Taubstummen, da komme ich nachher nochmal drauf, direkt zu Jesus. Das ist der erste Teil, der erste Schritt zu einem Wunder, das hier geschieht. Das zweite ist der Unglaube der Menge. Da hatte ich ja schon mal mit euch drüber gesprochen. Es gibt Räume des Glaubens und es gibt Räume des Unglaubens. Jesus nimmt, wie bei Jairus, die betroffene Person, bei Jairus schickt er die Leute alle raus, hier in diesem Fall nimmt er diesen Taubstummen aus der ganzen Menge heraus und tut dort das Wunder. Wer jetzt noch mitgehen durfte, wird hier nicht gesagt. Und ich habe gedacht, wie sieht das in meiner Lebenswirklichkeit aus? Ich war gestern auf der Delegiertentagung in Esslingen und da musste ich vom Flughafen bis nach Esslingen etwa eine Stunde lang mit der S-Bahn fahren. Ich fahre ja normalerweise mit dem Auto durch die Gegend. Ich weiß ja gar nicht, was da unten in der Stuttgarter Gegend alles für ein Volk sich so trifft. Aber nach dem Flughafen war der Zug gerammelt voll. Und während wir so fahren, dachte ich, ging mir das Lied durch den Kopf, Gott ist gegenwärtig. Und da dachte ich, eigentlich könnte ich das ja mal hier laut singen. Das wäre sehr interessant gekommen. Man kann sich vorstellen, volle U-Bahn und du sitzt da drin und dann fängst du an, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Ja. Und da stellte ich fest, ich bin in einem Raum, wo ich eine Menge Unglauben hatte. Und dann dachte ich, was wäre das, wenn jetzt 20 Leute vom Gottesdienst noch mit mir da wären und wir kämen auf die verrückte Idee, wir machen mal ein Gott ist gegenwärtig Flashmob. Ich stimme an, versteht ihr, da wäre auf einmal ein Raum geschaffen, wo Glauben da gewesen wäre. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir so Orte aufsuchen, wo ein Raum des Glaubens ist, damit Wunder geschehen. Deswegen ist Gottesdienst auch so wichtig, dass wir nicht kommen mit unserer ganzen Bedürftigkeit, die ist einmal wichtig, aber dass wir sagen, wir möchten hier einen Ort des Glaubens aufbauen, dass hier Zeichen und Wunder zur Verherrlichung des Namens Jesus geschehen können und nicht, dass ich jetzt den einen oder anderen rausnehmen muss in den Nebenraum und dann gucke ich mal, dass noch zwei, drei Älteste dazukommen. Ich glaube, wir müssen Orte wieder suchen, wo unser Glaube groß wird, dass Dinge wirklich geschehen können. Ist ja ein blödes Beispiel mit der S-Bahn, aber mach das mal. Fahr mal mit der U-Bahn in Berlin und guck dich um und dann sagst du, okay, wenn du das jetzt singst. Die Güte des Herrn hat kein Ende, lässt sich leichter anstimmen, ist auch nicht so schwer von den Akkorden. Und dann, oh, naja. Aber wenn du 20 heißblütige Senioren da sitzen hast, die sagen, hey, das Lied wollen wir nicht, wir wollen eins aus dem Pfingstjubel. Das muss ich singen, Jesus zur Ehr, er ist mein Rühmen, einzig nur er. Das wäre doch was. Wenig später in der S-Bahn kommt eine Kombo-Gruppe da rein, so Dixie-mäßig. Die hatten so ein Bass Instrument hier, so eine Tuba, die passten kaum durch die Tür. Die S-Bahn musste einen Moment stehen bleiben, weil die Tür nicht zuging. Und dann fangen die an, im S-Bahn so ein Dixie zu spielen. Fand ich unheimlich cool, aber Gott ist gegenwärtig, wäre mir lieber gewesen. Versteht ihr? Ich möchte euch ermutigen, schubst deinen Nachbarn an. Wir brauchen wieder Orte des Glaubens. Wir müssen zusammenrücken und sagen, wir kümmern uns nicht um das Schlimme in der Welt, sondern dass Jesus groß wird. Deswegen nimmt Jesus diesen Taubstummen von den ganz normalen Leuten weg und sagt, okay, hier ist ein Ort, wo Glauben da ist. Der zweite Schritt, wie Wunder geschehen. Ich glaube, wir brauchen das oder wir müssen wieder schaffen, Orte des Glaubens, dass wir zusammenstehen und uns ermutigen, nicht über die schlimmen Dinge der Welt zu reden, sondern dass, wenn man auf Laub ausrutscht, einen doppelten Rittberger nicht stehen kann, am nächsten Tag schmerzfrei sein kann. Wir brauchen das, was wir jetzt hören, dass Orte des Glaubens geschehen. Das dritte, was ich weitergeben möchte. Jesus stellt diesem Mann keine Frage, warum. War es ein Arbeitsunfall? Hat die Mutter während der Schwangerschaft geraucht oder was auch immer? Warum bist du taubstumm? Keine Frage. Er geht direkt mit ihm hin. Und dann stelle ich mir ihn so vor. Er steht hier. Er ist ja Jesus, nicht? Er kann ja alles. Er kann über Wasser gehen. Und da steht so ein kleiner Satz und er blickte auf zum Himmel. Wenn du Wunder Gottes sehen willst, ich glaube, wir müssen es wieder lernen, zu sagen, Vater, was möchtest du heute und jetzt tun? Was willst du, dass ich tue? Wir lesen das, wie Jesus die Brote geteilt hat. Er blickte auf zum Himmel. Das ist eine Formulierung. Jesus sagt ja an einer Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Dass wir von ihm nehmen und wissen, das will er heute tun. Er will diesen Kranken jetzt heilen, an dieser Stelle. Er geht zum See Bethesda und nicht alle werden geheilt, sondern nur einer. Ich denke, diese Stelle überliest man sehr schnell. Wenn du wirklich in den Heilungsdienst hineinwachsen willst, du musst es lernen, nach oben zu schauen, zu sehen, was Gott der Vater möchte. Es geht dann weiter. Und hier wird es jetzt sehr interessant. Während er hochguckt, steht, er seufzte. Ich stöhne meistens nur über den Verkehr, wenn du im Stau stehst, ich stöhne darüber. Na, will ich jetzt nicht sagen. Aber Jesus sieht diesen Mann und hier kommt ganz viel Erbarmen. Ihr, die im Segnungsdienst seid, wenn wir kein Erbarmen für die Menschen haben, für die wir beten, können wir es knicken. Jesus seufzt und sagt, Mann, dieser arme Mensch kann nicht hören und hat keine Sprache. Wie soll er denn leben? Können wir das nachempfinden, wenn du deine eigene Not siehst? Jesus sieht unsere Not, er sieht die Not in dieser Stadt. Er weint über Jerusalem. Er weint, wie sein Freund Lazarus im Grab liegt. Jesus hat Mitleid mit uns. Und dann passiert in dieser Abgeschiedenheit was ganz Sonderbares. Die heilige Spucke habe ich diesen Teil überschrieben. Wir lesen es später nochmal in Markus 8 und in Johannes 9, wo ein Blinder kommt und der kriegt so einen Brei aus Jesus Spucke und Lehm auf die Augen geschmiert und dann kommt die Heilung hinterher. Es wäre sehr interessant, wenn wir solche Heilungsprozeduren mal machen würden. Wir würden Heilungsgottesdienste ausführen und sagen, wir vermitteln heilige Spucke. Das müssen wir jetzt in den historischen Zusammenhang tun. Jetzt werde ich mal so ein bisschen geschichtlich. Hier siehst du einen Mann, der gebracht wird zu Jesus, der Jesus gar nicht so richtig zu kennen scheint, weil er wurde gebracht, er ist nicht selbst gekommen. Und in der damaligen Zeit haben heilige Leute oder Ärzte ganz viel mit Speicheltherapie gearbeitet. Das war also nicht absolut unüblich, dass man auf den Boden gespuckt hat, dass man Spucke genommen hat. Wir wissen heute, Spucke ist gut, da sterben eine Menge Bakterien, bevor sie in deinen Bauch ankommen. Ja? Verstehst du, sonst wären viele Eheleute, wenn sie sich knutschen, irgendwie immer nur krank. Jesus, so will ich das umschreiben, macht eine vertrauensbildende Maßnahme. Er hätte ja auch sagen können, ach, gib acht, im Namen von meinem Vater im Himmel, zack, du bist gesund. Stattdessen macht er was ganz, ganz Komisches. Er geht zu ihm und das sind oft so die vertrauensbildenden Maßnahmen. Sie kamen ja hin, er sollte Hände auflegen, aber er macht was ganz anderes. Er geht hin und als erstes macht er, er legt die Finger in die Ohren. Und dann nimmt er Spucke und berührt. Das war jetzt keine heilige Spucke, sondern für mich war das eine Hilfe, dass der Mann glauben konnte, dass das Wunder wirklich geschieht. Wie oft habe ich das gehabt, wenn Leute zum Gebet nach vorne gekommen sind und sie, na, ich will das so beschreiben, oft, wenn du Leute zum Segnungsteil nach vorne holst, dann legst du Hände auf, weil das in der Bibel so steht, dass wir das machen sollen, dann machst du das also und fängst an zu beten und dann stellst du fest, die Leute beten wie ein Weltmeister mit. Und manchmal sage ich, Mann, halt mal deinen Mund und empfang doch einfach mal, du musst kein Brandbeschleuniger sein. Verstehst du? Die wollen dann mithelfen. Aber manchmal muss unser Glaube ganz einfach wachsen. Und hier nimmt Jesus eine ärztliche Methode, die damals üblich war, und hilft ihm zu glauben. Einfach wunderbar, wie Jesus umgeht. Er legt nicht Hände auf, sondern er geht mit einer ganz anderen Art und Weise dran. Es gibt keine Schablone. Er spricht auch nicht einfach nur, sei gesund, löst die Zunge wieder, sondern eine vertrauensbildende Maßnahme. Und dann kam was Weiteres, was ich auch lernen müsste im Gebet. Dann sagt er nicht Folgendes, ach Herr, du siehst diesen armen Wurm. Du großer Gott, du weißt doch und du kennst ihn doch. Herr, du weißt, wie sehr er darum leidet. Herr, könntest du dich nicht erbarmen, so... Wisst ihr, wie wir manchmal beten? Herr, du siehst doch diese Not, sieh an. Der macht das kurz und knackig. Der gibt einen klassischen Befehl. Sesam, öffne dich. Ja, würde ich jetzt mit 1001 Nacht sagen. Keine Fehler, einfach nur tu dich auf. Und es geschieht, weil er hatte vorher vom himmlischen Vater gesehen, dass es funktionieren wird. Paul, dein Gebetsleben muss sich noch verändern. Keine Methode. Er hat kein Öl genommen, er hat keine Hände aufgelegt, sondern nur ganz einfach. Und hier sollten wir lernen, es gibt beim Herrn Jesus keine Grundsatzmethode. Das, was wir den Vater tun sehen, das sollten wir tun. Und dann das Letzte aus dieser Geschichte und dann springe ich noch einmal in unsere normale Wirklichkeit rein, was nicht so sehr mit unserem Heilungsdienst an und für sich getan hat, wo wir ein bisschen was von Jesus lernen können in der Jüngerschaftsschule. Es gibt ein Wunder, das war absolut nachprüfbar. Der konnte perfekt sprechen, ohne eine entsprechende Sprachausbildung zu haben. Er konnte von einem Moment hören. Das ist ein Zeichen, wenn Gott Wunder tut, dann tut er sie richtig. Aber ich will noch ein Stückchen in meine private Wirklichkeit reinspringen. Ich, der Taubstumme, so habe ich diesen Teil überschrieben bei mir, meine Sprachlosigkeit. Ich stelle fest, wenn es darum geht, dass ich irgendwo jemandem von Jesus was erzählen sollte, insbesondere wenn es die enge Verwandtschaft ist, dann entwickle ich eine ganz große Sprachlosigkeit. Dann eier ich manchmal rum bis zum geht nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, sprachlos zu sein, wenn es darum geht, eine Prüfung zu machen. Meine letzte Prüfung an der Universität. Ich hatte mich so vorbereitet. Das sollte der Höhepunkt und der Abschluss meines ganzen Studiums sein. Ich gehe in die Prüfung rein, er stellt eine ganz einfache Frage und man nennt das, glaube ich, Blackout, nicht? Er hätte mich nach meinem Namen gefragt und ich hätte ihn nicht sagen können. Das war am Zäpfchen hinten festgeklebt. Der Professor guckt mich an. Das war ja jetzt nichts. Ich stelle mal noch eine andere Frage. Jetzt war der Blutdruck schon bei 250 oder höher. Ich weiß ja nicht, wie hoch der geht. Ich bin ja kein Mediziner. Die nächste Frage, die war noch einfacher. Das klebte auf der anderen Seite vom Zäpfchen. Roter Kopf. Dritte Frage. Das ist schon gar nicht zum Zäpfchen gekommen. Da guckt er mir an und sagt, das ist ja nicht überzeugend, was Sie hier sagen. Wa? Da sage ich, das sehe ich ein. Da sagt er, ich denke, Sie müssen noch mal wiederkommen. Ja, ich sage, mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich gehe aus der Tür raus und hätte jede Frage. In 3 Wochen bin ich noch eingegangen. Versteht ihr, das ist gelebte Minderwertigkeit. Leute mit Minderwertigkeitsgefühlen sind oft sprachlos. Die haben Angst zu reden aus Menschenfurcht. Sie sind stumm und weil sie oft so sind, reden sie an manchen Dingen auch gar nicht. Sie können noch nicht mal sagen, das tut mir weh, das kriegen sie nicht über ihre Lippen. Und ich weiß, hier sitzen einige im Gottesdienst, weil ich glaube, dass mir Gott das gezeigt hat, die leiden unter dieser Taubstummheit. Wo du das dran festmachen willst, ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt nur so einen Überbegriff, einfach mal so gesagt, Minderwertigkeit. Angst zu versagen. Halt Ruhe, du bist zu dumm, du hast hier nicht mitzureden, vielleicht so groß geworden. Die andere Sprachlosigkeit, die ich bei uns in unserer Gesellschaft feststelle, bei mir, die Sprachlosigkeit im Gebet. Die vielen Dinge dieser Welt, die vielen Termine, das, was mich so umtreibt. Man redet nicht mehr mit ihm in dieser Menge. Und wenn du U-Bahn fahren würdest und würdest mal Interview machen, wie oft beten sie, wenn du nicht gerade einen Moslem gefunden hättest, der ein paar Mal am Tag Richtung Mekka, dann würdest du ganz viele treffen, die sagen, ich weiß gar nicht, wie man betet. Wenn wir jetzt gleich kleine Gruppen machen würden und jeder sollte kurz beten, die Beter unter uns, ja klar, die haben so, Herr Jesus, du siehst die Position meines Nachbarns hier, du siehst meine Schwester, meinen Bruder, da sind wir gut rhetorisch geübt, aber Gebet heißt ja nochmal eine andere Ebene einnehmen. Und hier stelle ich fest, hier bin ich oft sprachlos. Und dann das viele Leid und die Enttäuschung, also stellt mir das auf ein Minimum ein. Wir haben Sprachlosigkeit im Gebet, beim Verkündigen des Evangeliums und bei der Anbetung. Und einen dritten Punkt, den ich gefunden habe, wo ich mächtig sprachlos geworden bin über die Jahre, das ist meine Sprachlosigkeit beim Trösten. Wenn Leute mit großer Not zu dir kommen, wo du vielleicht nur noch seufzen kannst, das ist vielleicht die einzige Sprachlosigkeit, die zulässig ist. Die Taubheit. Meine Taubheit auf das Reden von Jesus zu hören. Wann hast du das letzte Mal nachweislich für dein Privatleben gehört, was Jesus dir gesagt hat? Wäre ja vielleicht mal eine Idee, dass du dir ein Tagebuch anschaffst oder deinen Terminkalender und wenn du morgens aufstehst, nicht nur den Losungstext liest, vielleicht noch mit dem Lehrtext, dass du Markus liest, Kapitel 7 vielleicht, und dann sagst, Herr, rede, dein Knecht hört. Und du dir einfach nur mal für 5 Minuten die Klappe hältst und versuchst zuzuhören. Und wenn dir nichts einfällt, dass du dann 5 Minuten nimmst und liest nochmal das Wort Gottes und sagst, Herr, rede aus deinem Wort zu mir. Und wenn eine Bibelstelle dir dann ins Auge springt, die schreibst du auf. Weil ich glaube, Gott hat dir was zu sagen. Gott ist ja kein toter Gott, sondern ein lebendiger Gott. Und wir müssen es wieder ganz neu lernen zu hören. Ich sage es auch deswegen, wenn du nämlich die Nachrichten liest, und ich tue mir ja das an, dass ich jeden Tag einmal mehrere Zeitungen einfach online durchlese, die Hauptschlagzeilen zumindest, manches gehe ich tiefer rein. Wie willst du wissen, wie Gott über den Einmarsch der Türken in Kurdistan denkt? Wie willst du wissen, wie Gott über den Brexit denkt? Wie willst du wissen, wie Gott über Trump denkt? Und wenn du dann noch den Bibeltext liest, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und sagst, na danke, was will er denn mit Amerika dann machen? Wie denkst du über Erdogan? Wie denkst du über die AfD? Wie denkst du über Leute, die die AfD wählen oder sich gewählt haben lassen? Wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber? Diese Frage stellen wir Gott nicht. Ich bin ein Klugscheißer. Ich sage immer, wie ich darüber denke. Wie denkst du über die ganze Klimadebatte? Merkt ihr, ich glaube, wir müssen wieder lernen, von Gott zu hören. Glauben wir, dass Gott hineinreden kann, auch in die privaten Situationen unseres Lebens? Ich stelle fest, hier bin ich taub geworden. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste ich den ganzen Gottesdienst über meine Taubheit reden. Ich hätte genug Beispiele, die ich euch nennen könnte. Da muss ich euch gar nicht angucken. Da gucke ich nur in den Spiegel rein und sage, das ist Paul. Glaubt ihm nichts mehr. Wenn ich meinen Nächsten nicht mehr höre, das ist mir aufgefallen. Ich bin mal wieder bei der S-Bahn, weil mich das nach wie vor bewegt. 2 Stunden S-Bahn fahren im Stuttgarter Raum. Da ist fast keiner, der nicht am Smartphone hängt. Die einzige Ausnahme, das waren 2 Mädels, die reingekommen sind, das waren so Schwatztüren, ehrlich. Die haben den ganzen Abteil behandelt. Also ich weiß jetzt, wie die Fahrschule bei dem einen Mädel ist, wie oft sie rückwärts parken, einparken kann. Aber jeder andere war mit seinem Smartphone. Wir sind so sprachlos geworden, so taub geworden für den anderen. Wir hören ihm überhaupt nicht mehr zu. Wir können nicht mehr zuhören, ihr Lieben. Bei Tisch hat jeder sein Gerät daneben liegen. Da wird jede WhatsApp irgendwo gelesen, aber du hörst nicht mehr zu, was dein Nachbar dir sagt. Hier bin ich so sprachlos geworden. Wie will ich die Welt draußen verstehen, wenn ich nicht mehr bereit bin zuzuhören? Ich habe kein Mandat mehr zum Evangelisieren. Und ich bin sprachlos geworden zu den Nöten in der Welt. Ich höre nicht mehr zu, weil sie sind mir alle zu viel. Wozu soll ich noch hören? Meine Mutter hat immer gesagt, ich gehe nicht zur Wahl. Das ist sowieso ganz komisch. Man wählt sowieso immer die falschen Säcke, also von daher lasse ich das. Die war müde geworden über den Nöten der Welt und was sie hört. Aber wenn es wirklich stimmt, dass Jesus sagt, du bist das Salz der Erde, du bist so ein Licht, wie Carola vorhin gesagt hat, dann hat es eine Bedeutung, dann musst du hören können. Sonst bist du eine Tranfunzel. Und Klugscheiße gibt es in der Welt genug, aber wir sind Licht der Welt und Salz der Erde. Was für ein Ding. Aber wo sind wir es noch? Jetzt das Letzte. Wie gehe ich jetzt damit um? Also, wenn ihr das jetzt ernst nehmen würdet, was ich euch gesagt habe, was ich ja hoffentlich hoffe, dann müssten wenigstens 2 Leute, die großen Glauben haben, gleich aufspringen und sagen, wenn Marianne den Schlusssegen gesprochen hat, dann greifen wir uns, Paul, und diesen Taubstumm, den schleppen wir zum Fürbitt-Team, dass seine Ohren aufgetan werden. Ich hoffe, ihr spuckt dann nicht. Ja? Also von daher, wo sind die Mutmacher unter uns, die sagen, wo sind die Tauben? Das wäre jetzt relativ einfach, ja? Aber wo sind die sagen, okay, den schleppen wir jetzt hin, der muss geöffnete Ohren haben, der muss mal wieder ganz neu hören, was Jesus sagt. Und dann beten sie noch hinterher, dass er auch gehorsam ist, dass er da tut, was er gehört hat. Das ist ja nochmal eine andere Nummer für sich, nicht? Da rein, da raus. Bring mal den Müll runter, da rein, da raus. Ich bin da sehr gut drin, habe ich jahrelang eingeübt. Schon in frühen Kindheitsjahren ist das eine tiefe Prägung. Wo sind die Mutmacher? bevor die Schlange sich nachher bildet, wir werden nachher füreinander beten, dass wir wieder geöffnete Ohren haben und geöffneten Mund. Vielleicht brauchen wir gar nicht Hände auflegen. Wir sind ja nicht bei der Methode, aber wenn wir als Gemeinde, als Kinder Gottes nicht diesen Schritt schaffen, dann können wir uns knicken. Deswegen Jüngerschaftstagebuch, deswegen hat es Markus aufgeschrieben, damit wir darüber nachdenken. Wir brauchen wieder die Räume des Glaubens. Und vielleicht hast du neben dir ein Glaubenszelt, eine Glaubensheldin. Oh, jetzt bin ich schon sprachlich sehr gut unterwegs. Eine Heldin neben dir sitzen und sagen, wow, wir werden es schaffen. Und du gehst raus und kriegst wieder Sprache. Berliner sind ja Leute, die können eins besonders gut, die können meckern. Die können über jede Sache können die ihren Wort finden. Aber was wärst du, wenn du nach dieser Sprachbehandlung vom Heiligen Geist auf einmal verändert rausgehst und jemand sagt, blöde BVG, und sagt, gelobt sei der Herr, dass der Bus wenigstens kommt. Und dann sitzt du im Bus und dann singst du, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Lass dich zu Jesus mitnehmen. Lass uns Orte des Glaubens finden. Hör auf, dich mit deiner Taubstummheit zu beschäftigen und sie zu kultivieren. Sondern lass heilige Spucke an Hände und Ohren kommen. Vielleicht endet dann dieser Gottesdienst damit, dass wir Jesaja 50, Vers 4 und 5 zitieren können. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, diesen Chorus zu singen, öffne mir die Ohren, ich will Jesus, öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen, öffne mir die Ohren, ich will ihn hören, öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Das ist die falsche Gitarre wieder, sonst würde ich das jetzt nehmen. Wollen wir das einfach mal probieren? Machen wir A Cappella, wa? Als Gebet. Öffne mir die Ohren, ich will dir gehören, öffne Strecken zu dir, und sagen, ich lieb dich. Und hilf mir zu hören, öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Jetzt würde ich bitten, dass du einen Glaubensheldin oder einen Glaubensheld neben dir noch anfasst. Weil ich denke, ihr seid auch so taubstumme Leute. Ich will euch jetzt gar nicht anmachen. Wenn sich drei anfassen, ist mir das egal. Aber zwei sollten zumindest irgendwo in Tateinheit zusammensitzen. Gerhard, du musst hier ranrücken, das hilft nichts. Oder ihr rückt zu ihm, mir ist das egal. Aber einer muss zu Gerhard, das geht gar nicht. Ach Gerhard, du kriegst, ihr trefft euch auf halbem Wege. Und jetzt werden wir dieses Gebet nochmal singen. Und dann singst du das in Gedanken für deinen Nachbarn, dass wir wieder Sprache finden, die Sprache der Liebe. Dass wir wieder hören können von ihm, wie sehr er für uns ist, dass uns die Ohren aufgetan werden, dass wir Sprache finden für die Müden. Öffne mir und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren
zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören.
Noch einmal.
Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu dir und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören.
Und jetzt sprichst du noch ein Gebet des Glaubens für deinen Nachbarn. Dass die Ohren geöffnet werden, dass die Zunge freigesetzt wird, dass vielleicht Minderwertigkeit am Kreuz zurückbleibt, dass diese Schwerhörigkeit im Gebet zurückgenommen wird, dass du wieder hörst, wie sehr er dich lieb hat, dass Orte des Glaubens geboren werden. Bei ihm sind alle Dinge möglich.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich in nichts vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Und so bete ich, Herr Jesus, dass zu deiner Ehre in den Gemeinden hier in Berlin, in unserer Gemeinde, deine Ehre so gesucht wird, dass Orte des Glaubens gefunden werden, dass Stumme wieder reden können, dass Taube wieder hören können, dass Lahme wieder springen können, dass lebendiges Wasser fließt, wie du das verheißen hast. Herr Jesus, wir erwarten von dir, weil du hast es verheißen, dass diese Gnadenerweise kommen. Herr, wir wollen nicht einfach nur wieder Gottesdienste feiern, so in althergebrachter Weise, sondern wir wollen dich berühren und uns berühren lassen von deiner Gegenwart. So gib uns diese Sprache, die deine Ehre sucht. Gib uns dieses Hören, dass wir hören können, wie der Vater denkt. Und gib uns dieses Herz, gehorsam zu sein. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Ich bitte das, Herr Jesus, für uns als Gemeinde demütig. Weil wir geben zu, wir haben es nicht. Aber wir sehen, du hast es verheißen und wir möchten es sehen. Fang mit uns an, Jesus, in deinem Namen. Amen. Sollte jemand beim U-Bahn-Fahren auf die Idee kommen, das Lied zu singen, sehe er zu, dass er ein paar Leute mit dabei hat, die mit anstimmen können. Die ungewöhnliche Geschichte von der heiligen Spucke. Aber für mich ist es die Sprache der Liebe. Wir haben jetzt einen kleinen Teil. Ich hatte ja angekündigt, dass wir heute ein Erntedankopfer zusammenlegen wollen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dunkel dran. Das heißt, dass dieses Opfer vielleicht überdurchschnittlich großzügig ausfallen sollte, dass wir damit dieses komplette Opfer rausgeben können. wenn du sagst, oh, ich habe das wieder ganz vergessen, weil ich war vor 14 Tagen und letzten Sonntag noch so in der Predigt gefangen, dann hast du die richtige Ausrede, dann darfst du dazu was überweisen mit dem Stichwort Erntedankopfer. Ich weiß, ich habe mein Geldbörse auch woanders liegen lassen. Ich sage jetzt nicht wo, sonst findet sie nachher einer von euch. Aber ich werde es nachholen, weil ich möchte meinen Dank ausdrücken. Ich habe keinen Garten, wo Äpfel und Birnen wachsen. Ich lebe von dem, was im Aldi, Lidl oder Netto oder sonst wo zu kaufen gibt. Aber er hat mich versorgt, dass ich ins Geschäft gehen kann und kann es kaufen. Deswegen möchte ich von dieser Gabe ihm was weitergeben, als Dankbarkeit, dass er ein Jahr versorgt hat. Und so bete ich, dass du da jetzt was reinlegst und sagst, kein normales Opfer, sondern Rind damit, als große, in großer Dankbarkeit. Herr Jesus, und so bete ich, dass du unser Dankopfer nimmst. Du hast uns versorgt, du hast uns durchgetragen. Deine Güte und deine Freundlichkeit. Wir geben dir davon was ab. Danke dafür. Amen. Und dann wäre es mir jetzt noch ganz wichtig, dass Ludwig mit seiner lieben Frau nach vorne kommt. Wir haben das zwar jetzt schon mal gratuliert, aber ich kam natürlich wie immer zu spät zu eurer Feier hin und ihr wart mitten im Essen und ich habe gesagt, das holen wir jetzt nach. Ich kam ja nicht zwischen dem guten Essen zu euch hin. Ihr müsst mal kurz nach vorne kommen. Wir wollen euch noch segnen. Das hatte ich ja zugesagt. So sehen nämlich frisch Verliebte aus.